hallo Leute, hier ist wieder der Pitti. Pittis Podcast ist wieder am Start und heute super interessante Folge. Etwas, was ich schon seit ganz langer Zeit machen wollte und jetzt habe ich einen wunderbaren Arzt hier an meiner Seite in meinem kleinen Studio. Heute gibt es nämlich ein Medizin-Special mit dem wunderbaren Klaus von Stetten. Servus Klaus, grüß dich.
Servus Pitti.
Schön, dass du da bist, es freut mich sehr. Wir kennen uns, weil wir in der gleichen Stadt wohnen, wir zwei. Wobei du als Arzt gar nicht in Selb arbeitest, gell?
Nee, ich bin in Bayreuth, in der Wagnerstadt.
In der Wagnerstadt, ja. Oder Eishockey-Fans würden sagen, in der verbotenen Stadt sogar. Aber das ist ja hier ein ganz anderes Thema. Du bist Arzt und das seit langer Zeit schon, seit 40 Jahren circa.
Ja, richtig, seit 40 Jahren, wenn man Studium nicht dazu rechnet, lange Zeit.
Lange Zeit, ja, aber du bist in freudiger Erwartung des Endes dieser Karriere dann nach 40 Jahren. Das glaube ich, reicht auch dann irgendwann, oder?
Nach dem Selberwiesenfest geht's heuer in die Rente.
Das ist ja es, super Timing. Ja,
endlich wieder einen 8-Stunden-Tag.
Ja, okay, ja, wunderbar, sehr schön. Okay, und du bist Leiter des Gesundheitsamts in Bayreuth und hast da doch auch Verantwortung für nicht nur Patienten, sondern auch ein paar Leute, die mit dir zusammenarbeiten. Wie viele Leute seid ihr?
Ja, wir sind immer so um die 35 Mitarbeiterinnen, über 90% Frauen, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre.
Ja, ja, das ist ja wunderbar, ne? Ja. Sehr schön. Und du bist aber auch hier Familienmensch, hast hier ja natürlich drei erwachsene Kinder und auch zwei Enkelkinder, mit denen du wahrscheinlich auch immer mal ein bisschen was zu tun hast, die dich auf Trab halten. Und
ganz tolle Familie, zwei Enkelkinder, sehr anstrengend, muss man sich erst wieder dran gewöhnen.
Schon, ne?
Ja.
Ja, wenn die Kinder schon alle erwachsen, richtig erwachsen sind, dann musste ich an das ganz Kleine wahrscheinlich
ja, zur Umstellung, oder? Ich habe meinen ersten Sohn, den habe ich mit 20 Jahren bekommen. Das ist doch einige Zeit her. Man muss sich erst wieder dran gewöhnen, wie das ist. Aber das gehört zu den Aufgaben eines Großvaters. Windeln, auswechseln und so weiter. Alles dabei.
Alles dabei, ja, das ist doch sehr schön. Ja, ja, Klaus, ich habe natürlich wie immer ein bisschen Musik dabei und werde ein paar Songs, die sich mit Medizin und Ärzten beschäftigen, noch ranbringen. Und du und werde dir auch ein paar Fragen stellen dazu, wie das so ist. Wie wird man eher Arzt? Was ist das Herausfordernde? Was ist das Schöne? Was vielleicht auch das Nervige am Arzt sein und so. Insofern wird es sicherlich eine sehr spannende und interessante Folge für uns alle heute, aber erzähl doch mal bitte den klassischen Medizinerwitz.
Worauf freut sich der Frauenarzt, wenn er abends nach Hause kommt? Dass er endlich mal wieder Gesichter sieht.
Ja, herrlich. Herrlich! Das ist wunderbar. So soll es doch losgehen. Wir fangen aber gleich mal mit einem Song an, nämlich von Kiss. Calling Dr. Love. Kiss sind geil, oder? Dr. Love, bei Kiss geht es selten ums Doktor sein, glaube ich, sondern alles, was wir bei denen irgendwie hat mit der Zuwendung zum anderen Geschlecht zu tun, glaube ich. Vor allem hier Gene Simmons, der hat eben gerade, weil du das vorhin mit dem Witz hast, der hat ja auch gern Fotos von hier, von den, sagen wir mal, nicht Gesichtern seiner Partnerinnen Fotos gemacht. Da gibt es also wirklich eine Riesensammlung offensichtlich, da prahlt er ja damit. Ja, okay. Gut, Klaus, wie bist du dazu gekommen, Arzt zu werden?
Ich hatte mit 20 einen Sohn, musste Geld verdienen.
Ganz gut, einfach. Aber da könntest du ja Maurer werden, da hättest du gleich Geld verdient. Dann.
Ja, ich habe damals gedacht, Arzt, da kann man ein bisschen mehr Geld verdienen als mit dem üblichen Handwerk.
Ja, aber so ein Studium, das zieht sich ja. Ne? Also ich meine, das, meine Hörer wissen das ja auch, dass ich Lehrer bin und am Gymnasium und viele Schüler habe und auch viele Schüler habe, die gern Ärzte werden wollen, die aber dann immer hadern damit, dass man da so gut in der Schule sein muss und so einen super Abischnitt haben muss. Also ist ja nicht so einfach, da hinzukommen.
Stimmt bei mir nicht.
Na, Entschuldigung, aber ich brauche einen Arzt hier, ich muss schon niesen, gell?
Ich befürchte es auch. Ich habe das Abi so eher durchschnittlich geschafft und der Knoten ist eigentlich erst im Studium geplatzt, wie das Ganze nicht mehr so zwanghaft war.
Aber trotzdem wird ja immer davon geredet, dass das wirklich auch ein extrem anspruchsvolles Studium und anstrengendes Studium ist. Also wie lange studiert man denn so im Schnitt?
6 Jahre auf jeden Fall ist das Grundstudium, da hat man noch keine Facharztausbildung.
Mhm. Und das ist aber, und man muss schon auch viel lernen, oder?
Ja, muss man, auch wenn man so ein Saisonarbeiter wie ich bin. Ich habe ja meine ganzen Examen nach dem Wintersemester gemacht. Das hat sich natürlich gut ergeben, weil dann nach den Examen im März, April hatte ich dann immer dieses Loch, dieses Sommerloch, wo ich gerne hineingeglitten bin, konnte mich dann aber im Winter wieder an den Schreibtisch schweißen und wirklich 8-9 Stunden am Tag lernen.
Und das braucht es aber, oder?
Das muss sein, ja.
Das muss sein. Also klassische, was logisch, Anatomie, oder? Du wirst also jeden Knochen kennen müssen im Körper und
Vorklinik, Anatomie, das gehört dazu, Chemie, Biochemie und dann geht es in die eigentliche Klinik, dann kommen die Fächer wie Innere, Medizin, Chirurgie und so weiter.
Okay. Hast du gern studiert?
Ja, doch. Studium war wesentlich schöner als die Schulzeit, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich, gibt es bei vielen Leuten, dass die dann endlich merken, sie haben was, was sie wirklich interessiert und sie müssen dann nicht, keine Ahnung, Geschichte, Latein, Mathe und Englisch machen, sondern halt nur die Sachen, die wirklich von Relevanz für sie sind.
Das ist der Punkt. Man macht die Dinge, die einen wirklich interessieren, dann, ja.
Okay, wo hast du studiert?
Erst in Marburg, 3 Semester und habe dann getauscht durch so einen Ringtausch, weil ich wollte ja unbedingt zurück nach Bayern und habe dann in Erlangen weiter studiert.
Okay, also schöne, ja, gibt es da noch Verbindungen aus Studentenzeiten und so? Ich meine, das ist ja eine Zeit lang her, aber...
Ja, da hat man schon noch Kontakte zu Mitstudenten, wobei ich immer Wert drauf gelegt habe, meine privaten Kreise in Erlangen ein bisschen auf Distanz zu den Medizinern zu gehen und zu anderen Studenten aus anderen Fachbereichen Kontakte viele geknüpft habe.
Okay, also das, ja, alles klar. Ist auch immer schön, ja, also ja. Es ist, glaube ich, auch gut, dass man nicht unbedingt mit jemandem verheiratet ist, der den gleichen Job hat oder die den gleichen Job hat, weil dann sonst ist man so in seiner Blase drin irgendwie.
Genau, deswegen ist meine Frau Friseurin.
Ja, genau, meine ist also auch nicht Lehrerin. Aber das, ich glaube, das tut schon ganz gut,
das ist wichtig,
weil man runterkommt und es ist ja trotzdem, also bei dir sicherlich noch mehr als bei mir, ein Job, der... wo du wahrscheinlich nicht heimgehst und das alles dann plötzlich weg ist oder so. Das wird einen ja teilweise ein bisschen beschäftigen, was man da
ja,
so.
Ja, da bleibt schon viel hängen, vor allem wenn man solche Zeiten erlebt wie die Flüchtlingskrise oder die Pandemie, dann nimmt man doch schon mal was mit nach Hause. Das bleibt nicht aus.
Ja. Ist klar. 40 Jahre, ganz viele Sachen, die dir da sicherlich passiert sind, auch lustige, nicht nur lustige, auch traurige, da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf kommen. Aber wie hat sich das dann ergeben? Also du hast studiert, hast es dann abgeschlossen. Kommt es dann irgendwann darauf, dass man sagt, ja, das wäre jetzt mein Ding, ich möchte gern, was weiß ich, Chirurg oder Frauenarzt oder Ohrenarzt oder irgend sowas werden? Was war so das, was dich am meisten interessiert hat?
Ich war ja bei der Bundeswehr als Arzt, habe auch über die Bundeswehr studiert und war dann auch zu Auslandseinsätzen mit der Bundeswehr. Da gab es zwar noch keine Kriegseinsätze, aber in Afrika Einsätze, bei denen ich unterwegs war. Sehr spannend, sehr interessant.
Und okay, wo warst du denn da?
Wir waren meistens in Westafrika. Da war so eine Route, die wir versorgt haben mit Da waren Einheiten des Bundeswehrheeres und wir sind dann die Soldaten, die in kleinen Gruppen dort tätig waren, meist eigentlich Entwicklungshilfe durchs Militär, haben wir dann immer abgeflogen. Die waren mit Frau und Kindern dort, die Soldaten. Wir haben Medikamente gebracht, wir haben Sprechstunden dort gemacht. Wir haben auch welche, die, wenn ich mich so erinnere, einer, der da schon das dritte Mal an Malaria erkrankt war, abgebrochen und mit nach Hause genommen. Also durchaus interessante und spannende Sachen.
Wow, okay.
Und dann war der Feind auf einmal weg für den Bundeswehrler im Osten. Den gab es ja nicht mehr.
Ja, genau, also ja. Und ja, und deswegen sind auch diese Auslandseinsätze dann weniger geworden, oder was?
Nee, da hat gar nichts mehr stattgefunden. Da hat ja die Bundeswehr, wurde ja da völlig umstrukturiert, auch verkleinert. Und ich bin ja dann von der Bundeswehr in den öffentlichen Gesundheitsdienst gewechselt.
Genau. Und da jetzt schon eine gute Zeit unterwegs. Was macht man jetzt in so einem Gesundheitsamt?
Ja, genau. Man ist einmal zum Beispiel für die Beamten wie dich da.
Und ich war vorher noch nie dort.
Nein, man muss ja die Beamten, die Bayerischen, untersuchen, wenn sie eingestellt werden. Ja. Man muss auch mal jemanden, der sehr krank ist, untersuchen, ob er noch dienstfähig ist. Man ist Herr über die Schuleingangsuntersuchungen der Kinder. Man berät die Bevölkerung zu Infektionskrankheiten und zu Impfungen. Leidliches Thema, man weiß es. Ja, es gibt vieles da zu tun. Wir machen HIV-Tests, weiß auch jeder. Wir machen Suchtberatung. Präventionsprojekte, also es ist ein Riesenspektrum an sehr interessanten Tätigkeiten.
Das glaube ich dir. Jetzt, weil das gerade spontan kommt, wir machen HIV-Tests. Kannst du erklären, warum es noch keine Impfung oder kein wirkliches Gegenmittel gegen dieses Virus gibt? Also man kann ja jetzt, ich sag bloß mal, was ich so denke. Also ich bin ja aufgewachsen in der Zeit, da bin ich gerade in die Pubertät gekommen, da ging das los. Da haben wir echt auch Angst davor gehabt und so. Ja. Weil man nicht gewusst hat, wie man sich davor wirklich schützen kann und so. Und dann gab es ja wirklich prominente Fälle von vielen Menschen, die daran gestorben sind. Und jetzt, sagen wir mal so, kriege ich auch bei Schülern mit, ist das eigentlich kaum noch ein Thema. Ja? Also jedenfalls so bei Jugendlichen. Ja? Aber es ist ja immer noch nicht heilbar. Also man kann zwar Medikamente nehmen und wird ziemlich alt, glaube ich, damit sogar. Aber es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, ich war mal HIV-positiv. Du bleibst es ja, oder? Wenn das jemand hat.
Die Behandlung hat sich deutlich verbessert. Ja. Du hast ja von der Zeit gesprochen, wo das einfach in der Regel tödlich geendet ist.
Schon, ne?
Und jetzt kann man HIV gut behandeln. Man hat inzwischen gute Medikamente. Impfen kann man nicht dagegen, das ist so. Aber man kann sehr gut behandeln. Aber letztendlich ist es eine Behandlung, wo man Medikamente ständig einnehmen muss, die unter Umständen auch und nicht selten Nebenwirkungen haben. Das muss man ganz klar sagen. So problemlos, ach, dann habe ich HIV.
Nee, das ist schon klar.
Dann nehme ich halt ein paar Medikamente ein. Es ist eine den Körper belastende Therapie auf jeden Fall, aber es hat die Lebenszeiterwartung deutlich verlängert und man kann alt werden mit HIV, ohne dass man es jetzt heilt, ohne dass man den Virus völlig eliminieren kann.
Für euch Mediziner ist es, ich meine, wird wahrscheinlich nie damit abgeschlossen haben, aber ist es so, dass man eher davon ausgeht, dass es in nächster Zeit immer noch nicht irgendwie was gefunden wird und geht man eher auf die medikamentöse Behandlung oder hofft man immer noch, dass irgendwie in 2 Jahren irgendein Impfstoff kommt oder so?
Es wird da weiter geforscht in die Richtung, aber momentan spielt die medikamentöse Behandlung eine Rolle. Aber wir machen ja bei unseren Gesundheitsämtern nach wie vor, sind wir in der Präventionsarbeit an den Schulen, genau, bei den Kindern. Wir halten das schon für wichtig.
Ja, genau. Also das war bei uns neulich, sind 2 Jahrgänge, sind tatsächlich auch mal zu so einer Aufklärungsveranstaltung gegangen und habe ja gesagt, ey Leute, das ist echt wichtig, weil so ganz themenlos ist es nicht. Ja, also
klar, wir sind da voll dabei, wir lernen den den Kids auch, wie man Kondom über so einen Holzpenis rollert. Das muss man denen schon mal lernen.
Naja, ja, das ist schon klar. Ja. Ja, logisch. Also insofern ganz wichtige Aufgabe, ist klar. So, dann machen wir aber trotzdem noch einen Song, bevor wir dann über ein Thema reden, das natürlich auch ganz brisant ist. Und zwar ist es die Pandemie, ja, die euch ja wahrscheinlich wirklich viel beschäftigt hat. So viel kann ich schon mal sagen. Und zuvor hören wir einen Song von Jackson Brown. Dr. My Eyes, also sind alles die habe ich heute rausgesucht, ne? Alle Songs, die irgendwie mit Medizin, mit Ärzten, Doktoren zu tun haben. Und über den Jackson Brown machen wir heute später dann irgendwann die Rätselfrage, die kommt dann halt noch, die wird der Klaus natürlich präsentieren, aber wir hören erstmal den Song. Ich glaube, es ist der erste Jackson Brown Song, der hier in diesem Podcast vorkommt, wobei der echt gut ist, der Jackson Brown, weiß nicht, warum ich den noch nie irgendwie dran hatte. Jetzt hier, Dr. My Eyes.
Dr. My Eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes, tell me what is wrong, 'cause I am wise to leave them open for so long.
Ganz, ganz tollen Song. Hast du den gekannt?
Ja, ja, ich kenne den vom Hören, ja.
Ja, super. Magst du?
Aber ich hätte es nicht ihn zuordnen können. Mir kommt der bekannt vor.
Okay. Aber, ja. Einmal hören wir noch den Refrain, oder?
Ja.
Ja, Jackson Brown, Dr. My Eyes, ich werde über den gar nicht so viel erzählen, weil der kommt ja an der Rätselfrage dran. Heute ist auch weniger Thema die Interpreten, die Songs und ähnliches, sondern es geht eher ums Mediziner-Dasein und was hier die Leute auch damit beschäftigt und was sie interessiert. Und jetzt ist natürlich auch gerade in dem Gesundheitsamt ganz sicher diese Corona-Pandemie ein Riesenthema gewesen für euch, oder?
Das waren 2-3 wirklich harte Jahre. Also für uns als Arbeiter im Medizinbereich und wie wir zum Teil erst später reflektieren konnten, ist da mit den Menschen einiges passiert. Da hat sich was verändert, was vielleicht immer ein bisschen unterschätzt worden ist. Die Menschen haben sich psychisch verändert durch die Pandemie. Ja. Wir erleben das heute noch, dass da Dinge übrig geblieben sind, die gar nicht richtig bearbeitet oder bewältigt werden konnten.
Hast du das für möglich gehalten, dass sowas überhaupt passieren kann? Im Vorfeld meine ich.
Theoretisch ja, aber das war meine erste Pandemie in meinem Berufsleben. Und hoffentlich die letzte, ja, bis Ende Juni. Ja, nee. Man muss das schon so sagen, hoffentlich passiert sowas wirklich nicht mehr. Alle Beteiligten, die Fachleute, die Politiker, alle wussten ja nicht im Endeffekt, wie wirkt sich das aus, wie viele Menschen sterben. Was passiert eigentlich? Und so waren auch die Reaktionen. Es war zum Teil chaotisch, muss man so sagen. Aber man hat halt versucht, nach bestem Wissen und Gewissen damit umzugehen. Aber es hat wirklich Spuren bei den Menschen hinterlassen, die nicht wie wir bis zum Anschlag gearbeitet haben und nachts ins Bett gefallen sind und geschlafen haben, die Mediziner, die ganzen, die damit beteiligt waren, sondern die Menschen, die isoliert waren, in Quarantäne waren, die keine kulturellen Veranstaltungen, keine Feste, nichts mehr besuchen konnten und das über 2 Jahre, das hat Spuren hinterlassen. Ich gebe das ehrlich zu, das habe ich auch unterschätzt, weil ich gar keine Zeit hatte, mir Gedanken darüber zu machen.
Also ich habe eins, das mir so positiv an unserer Gegend dann aufgefallen ist, also weil wir halt in einer ländlichen Gegend leben, ich habe das auch ganz oft so in der Familie so gesagt, ich bin heilfroh, dass wir da auf dem Land mehr oder weniger leben, dass wir ein Häusle haben mit einem kleinen Garten außenrum, wo du tatsächlich, wir haben jeden Tag, waren wir draußen, haben ein wenig gespielt und haben uns bewegt da draußen, und ich habe mir immer gedacht, wie wird es da jemanden in Berlin geben, der in so einem Block wohnt, wo er vielleicht nicht einmal einen Balkon hat oder irgend sowas. Also das war sowas, wo ich gedacht habe, die Leute lernen dieses auf dem Land leben vielleicht sogar noch ein bisschen mehr schätzen dadurch. Aber auch da hat natürlich vieles gefehlt, das ist ja klar.
Aber was einem ja auch bewusst werden musste, dann die Menschen, deren Existenz vernichtet wurde.
Ja.
Die im Bereich Gastronomie unterwegs waren, beruflich, selbstständig, die im Bereich Kultur unterwegs waren, Musik, Theater, Film unterwegs waren. Man konnte ja keine Veranstaltungen mehr machen, wo die Menschen zusammenkommen konnten. Das heißt, das sind Existenzen vernichtet worden durch diese Pandemie. Und auch diese Menschen haben ja erhebliche psychische Schäden durch dieses Erleben davongetragen.
Ja. Ja, gut. Ich erlebe es natürlich auch in der Schule. Also das merkst du immer wieder, dass halt einfach den Leuten was fehlt. Ja, also dass die Sachen einfach nicht können, weil sie es nie lernen konnten. Das fehlt natürlich auch. Ja, und da kannst du natürlich auch nie davon ausgehen, dass das einfach so spurlos an den Kindern auch vorbeigegangen ist. Das ist logisch. Jetzt sagst du, man hätte es besser aufarbeiten müssen. Hast du da irgendwelche, klar, also wenn du ein Rezept dafür hättest, dann wär's wahrscheinlich berühmt oder berühmter. Aber was hat so gefehlt? Was meinst du mit aufarbeiten? Was hätte man vielleicht noch, oder was müsste man auch, weil die Zeit ist ja im Prinzip immer noch da, was müsste man noch machen, um es vielleicht noch ein bisschen aufzuarbeiten?
Also so die organischen Schäden, ich denke, darum hat man sich schon gekümmert. Leute, die dauerhaften Verlust von Geschmack und Riechsinn hatten, die Atemwegsprobleme chronisch bekommen haben. Ich meine da mehr die psychische Komponente. Die psychische, man hatte ja gar nicht die Kapazität, diese Menschen aufzufangen und zu behandeln, einer Psychotherapie zuzuführen, weil man die Ausstattung an Fachpersonal dazu gar nicht hatte und auch noch nicht hat heutzutage. Deswegen ist das ein bisschen auf der Strecke geblieben, das muss man sagen. Und wichtig ist nur, man muss dafür Verständnis aufbringen. Es gab ja dann irgendwann so eine Zeit nach der Pandemie, wo die Menschen alle froh waren, dass es jetzt vorbei ist und man wollte gar nichts davon mehr hören. Und ach du schon wieder mit deinen Schäden aus der Pandemie, ich kann es nicht mehr hören. Das heißt, da wurden diese Menschen, die da Probleme hatten, ein bisschen in die Ecke geschoben. Sei ruhig jetzt, wir wollen von der Pandemie und von Covid nichts mehr hören. Und das ist schon ein Problem, das sich bis in die heutige Zeit rauszieht und wo auch in der heutigen Zeit noch so posttraumatische Belastungsstörungen zusammen mit den Erlebnissen aus der Pandemie behandelt werden müssen.
Die erlebt ihr?
Ja.
Die erlebt ihr, okay. Ja, das ist klar. Hast du Todesfälle mitbekommen?
Ja, klar. Wir hatten Todesfälle in den Bereichen, die natürlich besonders exponiert waren und betroffen waren. Das heißt, alte Menschen, sowohl in den Krankenhäusern als auch natürlich in den Pflegeeinrichtungen. Da hatten wir dann innerhalb bestimmter Wochen schon richtige Schübe, wo viele Menschen verstorben sind. Das war beeindruckend, weil man ja gar nicht wusste, wie geht's weiter. Geht das Sterben jetzt in den nächsten Monaten so weiter? Es ging da nicht so weiter, aber man wusste es ja nicht, was auf einen zukommt.
Nicht voraussehen, das ist schon klar. Ja, okay, ja. Ja, schwierig, das ist ganz, ist klar. Ja, wir werden da noch ein bisschen weiterreden. Wir machen mal zwischendrin einen Song, ganz schönen wieder. Also das ist jetzt wirklich, das glaube ich, so mein Highlight-Ding irgendwie. Also Aretha Franklin, die ich sowieso grandios finde, und die hat also eine
grandiose Stimme, gell? Wirklich tolle Künstlerin.
Also ja. Ganz, ich glaube, im Rolling Stone als größte Stimme aller Zeiten gefeiert, und naja, vielleicht gibt es da wenig dagegen zu sagen. Und der Song heißt ja Dr. Feelgood, Aretha Franklin. Dr. Feelgood, Love is a Serious Business, heißt das. Ja. Gut, oder?
Super.
Wunderbar. Ja, Klaus, wir bleiben noch ein bisschen bei diesem Thema, weil es ja wirklich uns alle betroffen hat oder vielleicht auch immer noch betrifft. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Also in der Zeit dieser Pandemie da gab es ja gar nichts mehr anders. Also es gab ja keine andere Nachricht. Es gab ja kein, du hast ja nichts anderes mehr gehört. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater, das darf ich da schon sagen, er hat wirklich richtig, glaube ich, Angst gehabt davor, hat er auch so gesagt. Und dann konntest du ja im Fernsehen auch nicht aus, ja. Dann kommt dann abends der Lanz und es ging nur noch drum, wie schlimm alles sein wird. Da habe ich gesagt, bitte schaut es nicht mehr an, ja. Weil irgendwann musst du ja mal was Schönes, was Positives, was Unterhaltsames, was Leichtes und so haben. Und was ich absolut aber nie verstanden habe, Klaus, war, das wirklich, wie du gesagt hast, es war vorbei und du hast nichts, 0,0 mehr davon in den Medien mitbekommen. Tust du immer noch nicht. Warum?
Naja, das ist so ein bisschen unsere Medienarbeit, muss ich sagen. Ne? Mhm. Solange das Thema gekocht hat, gab es nur noch dieses Thema.
Ja.
Und dann haben die Medien aber auch mitbekommen, dass die Leute absolut, ich sag's mal so, die Schnauze ja, voll hatten von dem Thema. Ja. Und dann kann man sofort umstellen. Das hat man ja bei vielen Ereignissen, Katastrophen, dass die dann gar nicht mehr stattfinden. Und man sich fragt, was war denn damals? Da kommt ja gar nichts mehr drüber. Nee, das war dann auf einmal weg. Ja, ich erinnere mich, was mir so in der Erinnerung geblieben ist, mir ist ein wenig mulmig geworden, wenn du dich erinnerst am Anfang, wie diese Bilder aus Italien kamen,
ja.
Wo die Toten hinter den Krankenhäusern in Containern gestapelt wurden, habe ich gedacht, was kommt denn da jetzt auf uns zu, auf die Menschheit? Ne, da hat man wirklich ein mulmiges Gefühl bekommen. Also ich als Mediziner auch, muss ich sagen.
Na ja, klar.
Ja. Das ist so die Erinnerung, und das andere, ja, das ist halt, wir mussten ja die Menschen testen, wir mussten sie in Quarantäne schicken, wir haben einen riesen Telefonapparat aufgebaut, um die Menschen zu erreichen, um für sie erreichbar zu sein, und wir haben festgestellt, wie die Menschen immer verzweifelter wurden beim Gesundheitsamt, aggressiver, gespannter, gereizter. Also da mussten meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich was einstecken können, ne? Weil die Menschen wirklich psychisch dekompensiert sind. Ne?
Na klar, ja, also das haben wir ja alle mitbekommen. Ja, gut, jetzt kann man so im Nachhinein sagen, ja, wir haben ja oft drüber geredet, meine Frau und ich hier, was die Kids jetzt alle verpassen oder so. Deren Vorteil war, dass sie ja nicht wussten, was sie verpassen, sagen wir es so. Verstehst du, was ich meine? Ja, wir haben dann immer gesagt, jetzt, Gott, jetzt warum, jetzt kann er nicht mal ins Kino gehen, wenn er mal eine Freundin hat oder so, aber er hat's ja zuvor, der ist ja zuvor auch nicht ins Kino gegangen und so, ja, aber trotzdem, das sind halt so, das waren so Kleinigkeiten. So im Nachhinein hast du ein positives Bild davon, wie es gehandelt wurde in Deutschland?
Ich denke, die Leute haben sich dann ohne Vorgaben von oben, sage ich jetzt einmal, sehr gut organisiert, fand ich. Und man hat dann auch überzogene Maßnahmen auch mal einfach ignoriert und hat gesagt, wir machen jetzt was, wir feiern trotzdem diesen Kindergeburtstag. Solche Dinge haben dann stattgefunden und man hat sie eben nicht gesehen und nicht gehört. Und man hat sich so ein bisschen das selbstständig organisiert und hat gelernt, mit der Pandemie zu leben. Und das war ja im Nachhinein auch in Ordnung. Man konnte ja nicht da jeden Verstoß, sage ich jetzt mal, gegen die Pandemie-Maßnahmen auch noch bis ins Letzte ahnden. Das hätte ja die Bevölkerung noch mehr aufgebracht gegen die Maßnahmen. Deswegen hat sich das ein bisschen so eingependelt. Ne? Die Menschen haben gelernt, damit umzugehen.
Die haben gelernt, damit
umzugehen. Und das haben sie eigentlich toll gemacht, muss ich sagen.
Schon, okay. Ja. Also insofern, ja, okay. Ich meine, wir haben natürlich dann immer geschaut, wie es in anderen Ländern. Dann haben wir geschaut, hier in Schweden, es ist viel lockerer. Aber das ist schwer vergleichbar, oder?
Ja, die gehen mit sowas anders um. Man konnte ja lernen aus der Pandemie. Ich hoffe, dass wenigstens, wenn sowas Ähnliches mal wiederkommt, man wirklich auch was daraus gelernt hat. Vieles war halt wirklich aus der Not geboren und aus der Unwissenheit, was kommt da auf uns zu. Und was sicherlich eines ist, was wir aus der Pandemie lernen konnten, mit Blick auf Schweden, entspannter mit der ganzen Geschichte umgehen.
Das fällt natürlich Deutschen sehr schwer.
Ja.
So aber ist das es. Ist ja. Doch so, oder?
Ja, das muss man. Zweifelsfrei, haben. Das ist so, das ist ein Problem.
Ja. Jetzt, ich glaube, die letzte Frage, die das angeht, falls sowas wieder käme, sind wir besser vorbereitet?
Wir könnten noch besser vorbereitet sein, aber wir sind jedenfalls besser vorbereitet als zur letzten Pandemie.
Okay.
Ja, denke ich, auf jeden Fall. Man hat schon was gelernt. Also solche Geschichten, dass Masken nur gut sind, wenn sie im Ausland dort produziert werden, wo es ganz billig ist, da hat man gelernt davon. Weil das weiß heute auch keiner mehr, wie die Not auf einmal war. Nicht mal solche Dinge wie Masken waren da.
Ja, ja, ich weiß.
Die Menschen hätten sehr gerne aufgesetzt, aber es waren keine da.
Ja, genau. Ja,
also
ja.
Das sind schon Dinge, da hat man was gelernt.
Da hat man was gelernt. Ja. Okay, gut. Also, ja. Schauen wir mal. Aufarbeiten muss man es, glaube ich, immer noch irgendwie so ein bisschen. Wunderbar. Nicht wunderbar, aber jetzt sagte ich mal, weißt du, welcher Doktor ich gern wäre? Der Dr. Beat.
Dr. Beat.
Wenn ich ein Doktor sein könnte, dann der Miami Sound Machine. Ja, das klingt ein wenig komisch, oder? Jetzt geht's. I just don't know. fällt mir gerade was Lustiges ein. Die Sängerin von Miami Sound Machine war die Gloria Estefan. Und die kommt ja aus Südamerika und die hat irgendwie ein Interview mal gegeben. Ich glaube in Bolivien, das ist ja ein bisschen höher dort alles. Und kannst du dir vorstellen, worauf ich raus will? Also auf jeden Fall hatte sie wohl ein sehr enges Oberteil an und irgendwie waren die Luftverhältnisse da anders und da hat irgendwie ihre Anatomie hat dazu geführt, dass das Oberteil irgendwie aus dem Leim gegangen ist und plötzlich war sie dir nackig da und dann mussten sie das Interview abbrechen, ja, weil die Oberweite, ja. Das Ding gesprengt hat, sagen wir es mal so. Ja, also leider habe ich kein Videomaterial zur Verfügung von der Geschichte, aber die Geschichte kenne ich jedenfalls. Na gut, immerhin. Klaus, jetzt bist du 40 Jahre lang Arzt. Was sind so die wichtigsten Entwicklungen oder die interessantesten Entwicklungen, die du so in der langen Zeit miterlebt hast?
Beeindruckend ist, wie sich die Medizin und die Therapiemöglichkeiten entwickelt haben. Wenn man die Medizin der letzten 40 Jahre mit der Medizin der letzten 300 Jahre vergleicht. Okay. In der relativ kurzen Zeit haben wir unheimlich viel Medikamente entwickelt, auch technische Möglichkeiten, Krankheiten zu bekämpfen. Die Forschung hat riesen Fortschritte gemacht. Also ganz faszinierend, muss ich sagen. Es sind einfach viele Krankheiten, die unter Kontrolle geraten sind inzwischen, die früher unweigerlich mit dem Tod geendet hätten. Aber wie gesagt, ja, das ist für mich so das Wesentliche und es zeigt sich ja auch daran, dass die Menschen immer älter werden.
Ja, kannst du mal vielleicht bei konkrete, weil du sagst, Krankheiten, die früher mit dem Tod geendet hätten, was hätte man da so?
Ja, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Also heutzutage kann man ja einen Menschen, der diese Angebote annimmt, ziemlich gut davor bewahren, dass er an den Folgen eines Herzinfarktes verstirbt. Weil man hat ja da inzwischen Möglichkeiten der Therapie durch Bypässe, durch Stentversorgung, inzwischen schon fast Routine, durch Medikamente, gerinnungshemmende Medikamente und so weiter und so weiter. Also viel besser als vor 30, 40 Jahren.
Also das weiß ich jetzt auch noch. Ja, also das früher ganz oft, der hat einen Herzinfarkt gehabt, das war es dann im Prinzip, ja. Aber das ist jetzt, ja, kann man ja noch richtig viel älter werden, oder, wenn man einen Herzinfarkt
meistens
hatte.
Naja, der Herzinfarkt, der muss ja gar nicht kommen. Also man hat den Fortschritt gemacht, dass man heutzutage durch Vorsorgemaßnahmen und Untersuchungen den Herzinfarkt verhindern kann. Das ist der Punkt. Wenn er denn kommt, schaut schon immer noch kritisch aus.
Ja, schön ist wahrscheinlich nett. Ja. Also es ist besser, wenn man keinen hat. Das ist mir schon klar. Ja, also du siehst also, dass gerade in diesen letzten 40 Jahren die Entwicklung ziemlich schnell war offensichtlich.
Ja. Ja.
Hat das mit Technologie wahrscheinlich auch zu tun, oder?
Mit Technologie, mit Forschung, da hat sich wirklich was getan. Auch in Medikamentenforschung, nee, da hat sich wirklich was getan. Nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch Krebserkrankungen sind viel besser behandelbar durch bessere Medikamente. Da hat die Forschung enorm was geleistet.
Okay, und das ja, klar, siehst du, bist näher dran, ist logisch. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt, ne, die Frage ist vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kannst du mal so grob sagen, mit wie vielen Menschen du da so in den 40 Jahren zu tun hast. Hast du da schon mal Gedanken drüber gemacht?
Naja, da waren natürlich immer Schübe, wo es besonders viele waren, Pandemie oder Flüchtlingskrise. Ja, Tausende, also schon. Zehntausende muss ich sagen, ja. Menschen, mit denen ich da Kontakt habe in den Jahren, ja.
Also, weil mir das gerade einfällt, als unser erster Sohn geboren wurde, da habe ich die Hebamme mal gefragt, wissen Sie überhaupt, wie viele Kinder Sie schon da, wo Sie schon dabei waren, hat die gesagt, das sind jetzt um die 4000 gewesen. Also so eine Kleinstadt hat die auf die Welt gebracht. Also das ist ja Wahnsinn, wenn du am Ende einer Berufskarriere sowas sagen kannst, das ist ja super.
Das ist faszinierend. Das ist,
ja, schon. Ja.
Genau.
Also insofern nicht schlecht. Ja. Jetzt hast du gesagt, die Leute werden immer älter. Ja, auch das lernst du dadurch kennen, oder?
Ja, klar, weil man macht ja auch Pflegegutachten, um festzustellen, wie pflegebedürftig die Menschen sind. Jeder weiß es, was hat er für einen Pflegegrad. Und da sieht man ja, wo man vor vielen Jahren noch Menschen begutachtet hat, wo eine 7 davor war, ist jetzt inzwischen bei den meisten Fällen, die man für Pflegebedürftigkeit begutachtet, eine 9 davor. Das heißt, die Menschen werden wirklich zu einer erheblich größeren Zahl über 90.
Was ist überhaupt der älteste Mensch, den du, mit dem du zu tun hattest?
Über 100, 103 Jahre.
103?
Ja. Und so alt will ich natürlich auch werden, ganz klar.
Naja, das ist ja vollkommen klar. Also heute mal, jetzt geht bald der neue Lebensabschnitt ab und der muss ja auch nochmal 40 Jahre gehen oder so. Ne? Das ist ja.
Nee, die Möglichkeit besteht ja, aber klar, es muss ja immer das Ziel sein. Wenn ich alt werde, dann möchte ich das natürlich auch bei geistiger und körperlicher Gesundheit
sein. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Also das sollte schon auch sein. Ich habe mal gehört, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ich habe mal gehört, wenn man es schafft, bis 62 oder 63 ohne Krebs und Herzkrankheit, Herzinfarkt und so weiter durchzukommen, hat man die Chance, ziemlich alt zu werden. Stimmt das? Oder ist das ein Gerücht?
Ja, kann ich so nicht bestätigen, weil viele Krebsarten treten ja dann erst im Alter von 60 und 70 auf. Ne? Das ist, ja.
Also eher ein Mythos, das Ganze.
Eher ein Mythos.
Trotzdem ist es aber nicht schlecht, wenn man bis dorthin ganz gut durchkommt, oder?
Ja, das ist schon mal gut.
Schon mal ein Vorteil.
Das gibt ja einen Hinweis auf die Abwehrkräfte, die dieser Mensch besitzt, der schon mal ohne größere Krankheiten 60 und älter geworden ist. Ne?
Wobei du es jetzt, also ich meine, das ist natürlich auch ein Thema, was ganz viele Menschen beschäftigt, ist natürlich Krebs auch. Du sagst, es ist besser behandelbar, heilbar geworden, aber trotzdem sind wir da schon auch noch, also ich habe so manchmal schon das Gefühl, es gibt so ein paar Arten, wo es einfach hier, wo es nach wie vor, ne, also wir haben ja auch hier in der Stadt erst gehabt, hier jemand mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, das schaut immer noch nicht gut aus, glaube ich, oder?
Ja, es gibt schon Krebsarten, die eine ungute Diagnose sind, muss man mal sagen. Ja. Aber man muss sich ja auch mal über eines im Klaren werden. Der Mensch stirbt ja, da sind wir uns einig.
Ja.
Das heißt, woran stirbt er? Es gibt drei Ursachen. Unfall, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder an Krebs.
Das sind die
drei absolut häufigsten Todesursachen. Und da kann man sich eine aussuchen. Ja. Wenn ich am Herzinfarkt sterbe, dann ist es für mich gut, weil ich vielleicht umfall und das gar nicht mitkriege. Aber für die Angehörigen ist es nicht so schön, weil es heißt, der war ja noch gerade noch gesund.
Ja.
Krebs ist das, was man sich nicht aussuchen will.
Nee.
Naja, und Unfall kann man sich nicht aussuchen, aber irgendwas führt zum Ende.
Ja,
und dann muss man immer, für mich ist ja als Mediziner auch und als Mensch wichtig, ich sage mir zum Beispiel, ich bin ja viel in der Welt rumgekommen, ich war in Ländern, da gab es so Menschen, die so alt sind wie ich jetzt. Ich bin jetzt 66.
Ja, kaum, ne?
Gab es kaum.
Ja.
So. Ich sage dazu immer, mein Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Ich habe in Frieden, Freiheit und wirtschaftlichen Wohlstand gelebt. Ja, okay. Ich muss absolut zufrieden sein und muss mich vor dem Tod nicht fürchten.
Ja, das ist super.
Ja,
ja, das glaube ich. Also, wobei, wenn du das sagst, also ich würde mal aussuchen, mit 103 an einem Unfall zu sterben. Na, Unfall ist wieder blöd, da ist dann wieder jemand anders beteiligt. Dann lieber ein Herzinfarkt mit
103. Ich wüsste noch was Besseres.
Ja, das sind wir wie bei Dr. Love, oder?
Ja, genau.
Ja, alles klar. Ne? Wunderbar, sehr schön. Da kommen wir mal zum nächsten Song, weil das ist auch ein Thema. Ne? Hier, jetzt kommt der Busch-Doktor, Peter Tosh. Sehr gut.
The Sergeant General warns, cigarette smoking is dangerous, hazard to your health. Does that mean anything to you? Then legalize marijuana, right here.
Bevor wir, also ich meine, die Message dieses Songs ist klar, glaube ich. Du hast gerade gesagt, du bist viel in der Welt rumgekommen. Vorhin hast du schon gesagt, du warst in Afrika, also beruflich auch Westafrika. Was heißt in der Welt rumgekommen? Bist du auf ein paar Berge gestiegen, glaube ich, in der Welt? Wo warst du so rund? Ja, also mal einen ganz kleinen, kurzen Abriss, wo du so welche Kontinente du schon gesehen hast.
Na gut, ich reise natürlich gern, klar, Bergsteigen. Ich war in Bolivien, Peru zum Bergsteigen auf den 6000ern. Ich war als
Wie die Gloria Estefan.
Ja, genau. Ich war als Rucksacktourist mit meinem Sohn und mit meiner Frau in Indochina unterwegs, in Kambodscha, Laos, Myanmar, wo man jetzt auch nicht mehr hinfahren kann im Moment, weil eben dort Krieg ist. Und so waren wir auch in Afrika unterwegs, haben uns natürlich da die fantastischen Tiere angeschaut auf den Spuren von Professor Schimek in der Serengeti und lauter so Dinge, also möglichst viel gesehen von der Welt. Wo ich noch nicht war, war in den USA.
Tatsächlich?
Nee.
Ja, da hat es dich dann nicht hingezogen, oder was?
Die Landschaft hat mich schon interessiert, aber die Menschen weniger.
Okay. Ja. Ja. Also das wäre mir zum Beispiel wurscht, aber weil es jetzt auch ganz viele Leute gibt, wenn der Trump jetzt Präsident ist, will ich da gar nicht hin. Also ich war noch nicht dort, aber ich mag es nach wie vor sehen. Also ehrlich, Echt? Es geht ja darum, es zu sehen. Ja, aber ja. Ich verstehe schon.
Ne? Ich also bin da auch wegen, vielleicht ist das nur vorübergehend.
Ja.
Aber da war ich noch nicht. In USA. Südamerika schon, aber in Nordamerika noch nicht.
Okay, also du hast einiges gesehen. Mhm. Jetzt hier Thema dieses Songs, ne? Legalize Marijuana. Och, ja, frage ich gleich mal, was hältst du davon, von der Legalisierung hier des Cannabis? Ich meine, das medizinische Cannabis, das wirst du ja wahrscheinlich, damit wirst du ja zu tun gehabt haben als Arzt dann, oder?
Ja, klar, es kann ja seit geraumer Zeit verordnet werden und jetzt durch die Legalisierung, wie man schon so schön sagt, kommt es natürlich häufiger vor, dass wir als Gesundheitsbehörde den Menschen eine Bescheinigung ausstellen müssen, wenn die das als Medikament verordnet bekommen und damit in ferne Länder reisen. Da müssen die eine Bescheinigung dabei haben, sonst kriegen sie echt Probleme. Man muss ja mal ganz ehrlich sagen, es gibt ja wirklich Menschen, die das sehr gut drauf reagieren, wenn es um Dinge wie ADHS, wie Verspannung geht, wie Schmerzen geht, die wirklich da mit einer gut dosierten Cannabis-Geschichte gut leben können. Aber dann gibt es halt auch noch die andere Seite, dass das leider immer noch eine Einstiegsdroge ist, weil die es verkaufen, auch oft andere Drogen verkaufen. Und das ist das Problem. Mit dem wird man immer zu tun haben, ist klar.
Ja, aber das ist doch, also das ist zum Beispiel was ich, das verstehe ich, was du sagst, das ist vollkommen klar. Aber wenn ich es jetzt in einem Geschäft normal kaufen kann, dann muss ich ja nicht die Angst haben, dass das jemand verkauft, der dann härtere Drogen verkauft. Also das wäre immer, das ist immer so, also ich kann jetzt wirklich sagen, ich habe damit nichts am Hut, ja, weil das ist ja klar, wir wohnen in einer Gegend, wo man sagt, da trinkt man halt sein Bier. Ja, und fertig. Das war nie ein Thema. Aber trotzdem, also ich bin da schon lang dafür aus diesem Grund eben. Dass ich sage, warum gehe ich nicht einfach in ein Geschäft, so wie ich meinen Kasten Bier kaufe? Warum kaufe ich mir da nicht nebendran am Stand, wenn ich will, meine hier Dosis für heute Abend?
Gebe ich dir völlig recht. Das ist genau nämlich der Punkt. Wenn ich die Leute in die Illegalität treibe, dann ist das Risiko eben höher, dass da auch noch andere Sachen verkauft werden. Und wollen wir uns ja mal ehrlich sein, wir betreiben hier in dem Land staatlich unterstützte und Spielcasinos, wo Leute reingehen, die spielsüchtig sind.
Ja, und Häuser verzocken
und
was weiß
ich. Und genau, und wir verkaufen den Alkohol. Da schlägt jeder Norweger, Finne und Schwede die Hände über den Kopf zusammen.
Ja.
Also da sollte man den Ball, was den Umgang mit Cannabis betrifft, ein wenig flach halten, würde ich sagen.
Ja, okay. Ja, das sehe ich auch so. Also dann kommen wir da auch gleich drauf. Habt ihr auch viel mit Leuten, die mit den Folgen von Alkoholmissbrauch zu tun haben? Habt ihr da auch viel zu tun?
Natürlich, sehr viel sogar. Das ist immer noch eines der der meisten überhaupt, das meiste Suchtmittel überhaupt. Also das ist nicht vergleichbar mit den Drogen, auch mit härteren Drogen. Mhm. Alkohol ist immer noch das Suchtmittel schlechthin, an dem die häufigsten Menschen zumindest hier in Mitteleuropa erkranken.
Mhm. Und das ist ja auch so, also ich meine, was soll ich sagen, wir hocken jetzt auch da und trinken ein Bier, ja, ganz normal, weil man bei uns sagt, das ist normal, das ist klar. Aber es gibt schon auch so diesen Punkt, wobei das man ja auch kennenlernt bei irgendwelchen Leuten, wo man sagt, boah, das ist vielleicht nicht mehr so die richtige Dosis irgendwie. Aber da gibt es leider auch nie, die Grenzen sind fließend, schätze ich.
Ja, ja. Wenn ich zurückdenke, was wir so konsumiert haben an Alkohol, wenn ich an die verschiedenen Feste denke und so weiter, um wirklich der süchtige Alkoholabhängige zu werden, da muss auch schon der soziale Hintergrund mit dabei sein. Mhm. Das ist erheblich, nicht nur die Verfügbarkeit des Suchtmittels, sondern auch die Konstellation der Persönlichkeit. Da sind halt manche mehr gefährdet und manche nicht.
Okay. Ja, ist das auch ein soziales Ding? Also das sagt man ja auch, also ich meine, ich kenne das so landläufig, Leute, die aus gewalttätigen Familien kommen, neigen dazu auch vielleicht gewalttätig zu werden. Leute, die aus Familien kommen, wo es Alkoholkranke oder Drogensüchtige gab, neigen dazu. Ist es so?
Es ist so. Wenn in der Familie ein lockerer Umgang mit Alkohol oder auch ein unguter Umgang mit Alkohol gepflegt wird, dann hat das ist einer der Aspekte, hat das Auswirkungen auf die Kinder und die Jugendlichen, ganz klar.
Wobei es natürlich auch diese Gegenbeispiele gibt, wenn die dann sehen, dass der Vater ist ständig besoffen, dass die eben gar nichts trinken. Auch das gibt's, oder?
Aber das gibt's zwar, aber häufiger ist es andersrum.
Häufiger ist es andersrum, ja. Ne? Okay. Alles klar, ja. Also deswegen, also auch kein leichtes Thema. Jetzt kannst du mal überlegen, nach dem nächsten Song machen wir jetzt mal ein bisschen was Erheitenderes, weil es wird ja ein paar lustige Geschichten geben in diesen 40 Jahren bis jetzt. Und es kommen ja noch ein paar, weil ein paar Monate bist du ja noch am Start. Zwei, oder?
Ende Juli ist es vorbei. Der 31. Juli ist der letzte.
Der letzte, naja, gut, da wird es auch noch ein paar lustige Geschichten geben. Ja, ja. Jetzt hören wir mal was von einer deutschen Band, deutschen Metal-Band, Halloween nämlich, die, sagen wir mal, die es immer noch gibt, die lange unterwegs waren, aber mal ganz groß erfolgreich waren, Keeper of the Seven Keys in, glaube ich, 3 oder 4 verschiedenen Teilen, die... Finde ich immer, als ich da angefangen habe, die zu hören, habe ich mir gedacht, das klingt ein bisschen wie Iron Maiden, nur aus Deutschland. Und ich fand das schon ganz gut. Und das ist, glaube ich, sag mal so der größte Pop-Hit von denen. Der heißt Dr. Steen. Da geht es um Dr. Frankenstein natürlich. Ne? Und das ist ein ganz lustiger Song. Deswegen hier in Überleitung zu lustigen Geschichten vom Klaus, Dr. Steen von Halloween. Da geht er runter in sein Labor, der Dr. Steen. Und jetzt geht's gleich los. Hörst du auch mal Metal oder ist es dann doch
nicht eher so? Eher selten. Das ist eher nicht so meins.
Was ist überhaupt so deine Richtung? Sting habe ich gehört, magst du gern, gell?
Ja, gute Musik, so Rock-Pop-Musik aus den 60er, 70ern, das ist so meins.
Das ist deins. Okay. Genau. Also ja. Metal dann doch nicht.
Metal nicht so. Ich war ja noch so ein Fan von denen, die auch ohne Verstärkermusik spielen konnten, okay. Die wirklich gute Musiker waren, die Stones und weißt ja nicht.
Genau. Ja gut, ich meine, das sind auch gute Musiker, aber ohne Verstärker geht da natürlich nichts, nee, das ist vollkommen klar. Ja, alles klar. So, ja, lustige Geschichten, Klaus, hau mal ein paar raus.
Naja, die Medizin ist ja nicht nur traurig, da gibt es ja auch lustige Momente. Und wer meint, in der Medizin gibt es kein Schmunzeln, das ist doch ganz klar. Da gibt es doch die autoerotischen Unfälle. Autoerotische Unfälle, ja.
Da, also wo irgendwas irgendwo...
Naja, letztendlich sind es arme Patienten, ne? Aber der Radiologe, der die Röntgenbilder macht und alle möglichen Materialien, Drähte, Werkzeuge in der Harnblase findet oder große Tannenzapfen im Enddarm findet... der muss sich da manchmal das Lachen schon verkneifen, vor allem wenn er die Erklärungen der Patienten hört. Wie kommt der Tannenzapfen da hinten rein, weil sich immer auf den Waldboden gesetzt hat beim Schwammern? Naja, das glaubt dann doch keiner. Also da muss man dann schon mal auch
schmunzeln. Ich stecke gerade noch da fest. Tatsächlich ein Tannenzapfen im Enddarm.
Na klar. Die Leute schieben sich halt rein, aber man muss ihn halt richtig rum reinschieben, sonst geht er nicht mehr raus.
Ja, wie kriegst du ihn dann raus? Muss man rausschneiden?
Ja, da unter Umständen musst du wirklich einen chirurgischen Eingriff machen, wenn du nicht rausbekommst. Ja. Naja, da hört es dann auf.
Das tut aber, glaube ich, schon dann...
Aber schmunzeln muss man ja dann meistens über die Erklärungen des Patienten, wie das Zeug irgendwo reingekommen ist. Ne? Also das ist so ein Ding. Oder... Demenz ist ja auch keine Erkrankung, wo man nur sehr traurig und betroffen sein muss. Solange der Demente nicht selber unter seiner Einschränkung leidet, kann das durchaus lustig sein in der Familie, die sich um ihn kümmert. Und da darf man auch mal lachen, wenn er die Ehefrau mit dem Namen der Mutter anspricht. Solche Dinge, die dann halt einfach passieren. Ja, klar, und natürlich wird unter Ärzten auch gewitzelt, wenn es um so Dinge wie Viagra geht. Da wird auch mal gesagt, Mensch, da gibst du dem Vater abends eine Viagra, dann rollt er nachts nicht aus dem Bett. Ne? Also es gibt da die unglaublichsten Dinge. Also Medizin ist nicht keine bierernste Sache. Da gibt es auch Dinge, wo man schmunzeln muss.
Ich kann mir das auch vorstellen, dass man gerade auch in diesen schwierigen Fällen oder was, dass es vielleicht auch manchmal nicht schadet, wenn man trotzdem mal irgendwie jemanden zum Lachen bringt oder so.
Ja, auf jeden Fall, weil Lachen ist ja eine positive Geschichte, auch bei psychisch kranken Menschen. Ja.
Okay. Ja, also auch das habe ich ja rausgehört, das hast du ja auch schon gesagt im Zusammenhang hier mit der Pandemie, also die psychischen Erkrankungen haben zugenommen, oder?
Ja, auf jeden Fall, das hat natürlich mehr Hintergründe als die Pandemie.
Ja genau, es sind nicht nur die Pandemie, das sind ja andere Sachen.
Da gehören ja einfach die Auflösungen der Familienstrukturen, das Älterwerden der Menschen mit sich, weil im Alter ja bestimmte Krankheiten wie die Altersdepression zunehmen und wenn die Menschen älter werden und Familienstrukturen sind keine mehr da, wie früher, wo die Großfamilie vieles aufgefangen hat, dann kommt natürlich das auch zu psychischen Erkrankungen in der Familie. Auch bei jungen Menschen, wenn Familien auseinanderbrechen, Ehen auseinanderbrechen und Kinder da sind, das hat halt alles Auswirkungen. Außerdem befinden wir uns ja in einem schnelllebigen Zeitalter mit unglaublich schnellen und ständig wechselnden Eindrücken durch die ganze digitale Möglichkeiten, was die Menschen sehr stresst, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Führt alles dazu, dass die Menschen psychisch mehr belastet sind.
Und damit hast du ja wahrscheinlich auch viel zu tun, gerade dass jemand dann Probleme auch im Job hat.
Ja klar, die Leute sind dann unter Umständen psychisch so belastet und erkrankt, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können.
Ja, und führst du es hauptsächlich auf diese Schnelllebigkeit der Eindrücke auch zurück? Also mir fällt immer auf, gut, ja, ich bin Lehrer, sagen wir mal, da ist vielleicht das Arbeitspensum ähnlich wie vor irgendwie 20 Jahren oder irgend sowas oder 30, ich mache das ja jetzt auch schon 27 Jahre, also ist vielleicht ähnlich, aber jetzt, wenn wir kommen aus Selb, aus einer Stadt, wo die Leute früher da in den Fabriken geblockert haben ohne Ende. Da gab es doch viel seltener Burnouts oder irgend sowas. Also, oder man hat es seltener gehört oder es wurde nicht thematisiert. Wurde es weniger thematisiert oder häuft sich's
zur Zeit? Es wurde weniger thematisiert und eben, wie gesagt, wenn man heute die sozialen Medien anschaut, die eine große Rolle spielen, die Informationen sind sehr viel schneller. Ne, man erfährt sehr viel. Und ich sag mal ein Beispiel, dieser Druck der Gesellschaft. Ich muss bestimmte materielle ja. Dinge besitzen.
Ja.
Das wurde ja schön ausgelebt in den letzten 50 Jahren.
Ja.
Der SUV gehört dazu, das ja. eigene Haus. Und wenn dann irgendwas wirtschaftlich nicht mehr so läuft und man müsste etwas davon aufgeben, dann bricht eine Welt zusammen. Das ja. kann die Leute in den suizidalen Bereich führen, ja. weil sie den Standard nicht mehr halten können.
Okay. Ja, okay. Ja, ja, das sind so, ja, ne, weil wir, also ich glaube, das Schlimmste ist ja immer, hab dich mal nicht so oder irgend sowas. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, ja. was man überhaupt jemanden da, was das angeht, sagen kann und so, ja. Höchst interessant, wunderbar. So, jetzt kommt ein Song, das ist auch der vorletzte gleich, auf den du mich gebracht hast, weil ich habe ja gesagt, das sind die Songs, die ich ausgesucht habe, und du hast du gesagt, dir fällt ein Dr. Hook and the Medicine Show. Ja, das ist eine Band. Das ist hier so 70er-Klassiker.
Ja, ne? Frühe 70er.
Ja, Sylvia's Mother, das habe ich aber gedacht, das wäre... Wobei Sylvia, deine Frau, ne?
Ja, die heißt so.
Genau. Die heißt so. Ne? Sollten vielleicht doch Sylvia's Mother oder... Mach mal, when you're in love with a beautiful woman, bist du
ja. Ne? Genau.
In love with a beautiful woman.
Das bin ich,
ne, genau. Dann passt es ja wunderbar. Dr. Hook and the Medicine Show. Das ist hier so leichter Disco-Sound. Ja, da war immer der Typ mit der Augenklappe dabei. Kannst du dich erinnern? Ja. Song, da gibt es ja gar nichts. Klaus, jetzt muss ich dann ja trotzdem mal fragen, weil wir gehen immer davon aus, dass ihr Ärzte, ihr müsst uns heilen, ihr dürft keine Fehler machen, ihr müsst, keine Ahnung, unsere Wehwehchen, unsere psychischen Dispositionen und so weiter erkennen, auf die Reihe kriegen und so weiter. Welche Strategien braucht ein Arzt, um mit all dem und auch mit dem Stress, den ihr ja habt, so rauszugehen, dass er eben nicht ausbrennt dabei?
Ja, er muss halt seinen Weg finden, mit dem Patienten umzugehen. Er muss auch das Selbstverständnis haben und wissen, und das wissen die Ärzte eigentlich auch, zur Heilung des Patienten gehören ja mehrere Dinge. Da kann man ja den Arzt nicht allein verantwortlich machen. Wenn der nicht gesund wird, ist der Arzt falsch. Der hat was falsch gemacht. Ich gehe zum anderen. Der war eine Pfeife. Nee, Heilungsprozesse, die muss ja der Patient selber bewältigen. Das heißt, sein Körper muss dafür sorgen, dass die Wunde verheilt in einer angemessenen Zeit und nicht zu einem chronisch offenen Geschwür wird. Das heißt, die Verantwortung des Patienten und die Selbstheilungskräfte des Patienten spielen da schon eine wesentliche Rolle. Und wenn man die Verantwortung auf die Ärzte natürlich abwälzt, dann ist das eine erhebliche Belastung. Wir sollten vielleicht nicht so aus den Augen verlieren, dass bestimmte Umgang mit gesundheitlichen Ressourcen schon eine Rolle spielt. Ne? Wie bin ich beieinander? Bewege ich mich? Haue ich mir jedes Wochenende 10 Bier in die Birne? Ja. Esse ich 3 Schweinshaxen? Habe Übergewicht? Mag kein Obst und keinen Salat, weil mir das einfach nicht schmeckt. Also wir haben als Menschen schon eine gewisse Eigenverantwortung, die wir nicht auf den Arzt abwälzen können.
Jetzt musst du aber doch als Arzt, wenn da jetzt jemand kommt, bei dem du siehst, dass der offensichtlich einen katastrophalen Lebenswandel hat oder so, aber du musst ja trotzdem alles versuchen und auch sehr wohlwollend mit dem umgehen. Das kann doch auch schwerer und leichter fallen, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ich habe als Arzt die Verpflichtungen, ihm auch über die Zusammenhänge aufzuklären. Ich muss das tun. Ich muss ihm sagen, also pass auf, wir können das machen. Ich kann dir ein Medikament geben. Aber die Wirkung ist möglicherweise sehr eingeschränkt, weil du nicht gleichzeitig mit dem Rauchen aufhörst oder das nicht machst oder jenes nicht machst. Okay. Also der Patient muss mithelfen. Es gibt nicht die Pille, die alle Unarten der Lebensgewohnheiten kompensiert und den Menschen heilen kann, wenn er nicht mitspielt, wenn der Patient nicht mitspielt.
Also das braucht schon. Also
ganz klar.
Okay, aber das kommunizierst du auch.
Ja, so. Das mache ich, ganz klar.
Ja, das hilft auch nichts. Ne? Höchst interessant, Klaus, aber trotzdem sind wir jetzt schon beim vorletzten Song gewesen. Was kommt denn vor dem letzten Song, Klaus?
Die Rätselfrage.
Ja, zunächst mal möchte ich mich bedanken bei den Leuten, die die letzte Rätselfrage beantwortet haben. Das war in meinem Akustik-Special und es ging um Fleetwood Mac und beantwortet haben die Rätselfrage wunderbar. Mal wieder der Norbert, schöne Grüße, der Mich, super Geschichte und natürlich der Matthias 1. Wie gesagt, ging es um Fleetwood Mac. Der erste Teil der Frage war, Fleetwood Mac hatten nur 2 Nummer 1 Hit und ich habe gesagt in beiden verschiedenen Phasen. 1968 im UK mit Albatross, das ist eine Akustiknummer, 35 Wochen lang in den Charts. Und 1977 in den USA mit dem Song Dreams von der Stevie Nicks, ein wunderbarer Song, 23 Wochen in den Charts dort. Also Riesenhits in beiden verschiedenen Formationen. Und der zweite Teil, da ging es um den Rekord, den das Album Tusk aufgestellt hat. Und zwar ist es ein Rekord der Kosten, über 1 Million $ Studiokosten. Damals eine irre Summe für eine 112-köpfige Marching Band, die in einem Stadion in L.A. aufgenommen wurde und so weiter. Das Album leider nur ein relativ wenig erfolgreich, aber nach wie vor sehr, sehr beliebt und auch, wie ich schon gesagt habe, sehr hörenswert. Und der dritte Teil, der ist wieder total hart. Ich habe gefragt, warum ein Gitarrist die Band verlassen hat. Und zwar war das der Jeremy Spencer. Der hat anscheinend auch gern Drogen genommen. Und eines Tages ging Spencer vor die Tür, um ein Magazin zu kaufen und kam nicht mehr zurück. Später stellte sich heraus, dass er sich dem Sexkult Children of God angeschlossen hatte. Und ja, der ist halt einfach hier, wie man so schön sagt, zum Zigarettenkaufen, in dem Fall zum Zeitschriftenkaufen gegangen, ist nicht wieder gekommen, nicht wieder zurück in die Band. Genauso wie der Peter Green. Der hat sich der Kommune von Rainer Langhans und Uschi Obermeier angeschlossen und gab die Musik auf, wurde drogenabhängig und suchte sein Heil in religiösen Erfahrungen. Der exzessive Drogenmissbrauch führte zu einer Schizophrenie und Seine bekannte Gibson Les Paul Gitarre hat er an seinen Freund und Bewunderer Gary Moore verkauft. Vielen Dank, das hat er mich so geschrieben und genau so war es auch und die anderen beiden auch. Vielen Dank fürs Beantworten der Rätselfrage, Leute. Und jetzt bitte die Rätselfrage zu Jackson Browne von heute.
Ja, Jackson Browne, er hat den ersten Hit einer der größten amerikanischen Bands mitgeschrieben. Wie heißt die Band und wie heißt der Hit?
Erster Teil, sehr schön.
Zweitens, Jackson Browne war lange mit der jetzigen Frau von Neil Young liiert. Wie heißt sie und was ist ihr Job?
Das ist der zweite Teil, jetzt kommt der dritte.
Jackson Browne hatte einen gemeinsamen Hit mit dem berühmtesten Saxophonisten aller Zeiten. Wie heißt der Saxophonist und welcher Hit ist gemeint?
Ja, wunderbar. Sehr schön, Klaus. Das sind, glaube ich, Fragen, die kann man schon irgendwie beantworten. Vielleicht gibt es sogar so ein, zwei Leute, die so eine dieser Fragen so schon wissen. Irgendwie könnte man vielleicht, ja. Also wenn man sich ein bisschen auskennt und so, da könnte man dann schon drauf kommen. Ja, jetzt kommt. Das ist noch nicht ganz meine letzte Frage, aber eine der letzten Fragen. Warum bist du auch so ein Mediziner, der so eine furchtbare Schrift hat? Darf ich mal sehen? Schaut eigentlich ganz okay aus, deine Schrift. Aber das ist doch so ein Klassiker, dass die Unterschrift auf den Rezepten immer vollkommen unkenntlich ist, oder?
Also
oder
das ist kein Mythos.
Das ist kein Mythos.
Das ist die Wahrheit.
Das ist die Wahrheit, oder?
Sag ich Ärzte können nicht schreiben. Wir haben die Probleme. Bei uns laufen ja alle Todesbescheinigungen
ja,
ein.
Ja, genau. Sowas,
eine
ja.
Katastrophe. Also die Handschriften. Deswegen bemühe ich mich immer so zu schreiben, weil ich mir immer überlege, das muss ja vielleicht ein anderer lesen können. Aber ich brauche zum Entziffern der Schriften meiner ärztlichen Kollege in meinem Zuständigkeitsbereich immer meine Mitarbeiterinnen, die dann in einer Gruppe um mich herumsteht und versuchen, das zu entziffern, was da auf dem Papier handschriftlich steht.
Also ist kein Mythos.
Nein,
ist
schlimm, kein Mythos.
Oder? Ja. Okay, komisch. Gibt es keine Erklärung, oder?
Nee, gibt es nicht. Ich kann es mir nicht erklären.
Ja, okay. Aber weil du es auch gesagt hast, klar, müsst ihr auch euch mit dem Tod auseinandersetzen. Da gibt es wahrscheinlich auch, sagen wir mal, Fälle, die einen dann doch noch mal mehr beschäftigen als andere. Also natürlich brauche ich jetzt kein Beispiel oder so, aber sowas wird passieren, denke ich mal, oder?
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Dinge, die sich durch mein ganzes Berufsleben als Arzt ziehen, ist einfach, wie lange hat ein Mensch schon gelebt und sein Leben genießen können? Also für mich ist es nicht so schlimm, wenn ein Mensch stirbt, der ein gutes Leben 70, 80 Jahre hinter sich hat, aber wenn ein Kind mit 10 Jahren stirbt, das geht mir als Arzt nahe.
Ja, furchtbar, das ist klar. Da wirst du, und das kann gar nicht anders sein, das ist klar. Ja, jetzt kommt aber allerdings dann schon so vor dem letzten Song dann jetzt trotzdem nochmal meine letzte Frage. Was sind jetzt so die großen Herausforderungen für Mediziner? Ja, du kannst es ja dann vom Sessel aus oder vom Wohnmobil aus, wo du halt unterwegs bist, noch ein bisschen genauer beobachten, die nächsten 40 Jahre. Aber was sind jetzt so die
Also die zwei größten Herausforderungen sind für mich, für die Medizin und die Mediziner, das Älterwerden der Menschen und damit eine viel teurere Medizin, weil im Alter mehr Krankheiten einfach zu behandeln sind. Und das zweite große Thema ist die Zunahme der psychischen Erkrankungen. Das sind für mich die beiden größten Herausforderungen der Medizin in den nächsten Jahrzehnten.
Da jetzt auch noch dran anknüpfend, also das weiß ich jetzt wieder als Lehrer, ich habe relativ viele Schüler, meistens sind es Schülerinnen, ganz ehrlich, die gerne Psychologinnen werden wollen. Trotzdem ist da, glaube ich, ein Riesenbedarf und ein Riesenmangel, oder?
Man kann nur jeden, der das gern machen will, dazu raten, weil die Diskrepanz zwischen dem, was erforderlich wäre und notwendig wäre und das, was verfügbar ist, ist immens.
Und warum ist es dann immer noch so schwer reinzukommen?
Ja, das ist eine Frage der Bildungspolitik. Das ist eine Frage der Bildungspolitik. Wo lasse ich welche Leute zu? Ich habe ja Mediziner, die haben die Noten nicht. Ja, wollen gern Medizin studieren. sind aber hervorragende Bastler und Handwerker. Ja. Das wird vielleicht ein super guter Orthopäde oder Chirurg.
Ja.
Aber da müsste man vielleicht die ganze Zugangssystem zu den Universitäten neu überdenken.
Ja, okay. Meinst du, das passiert?
Wie sagt man immer so schön? Meine Hoffnung ist größer als meine Zuversicht.
Okay, alles klar. So, jetzt machen wir noch einen allerletzten Song, Klaus. Und zwar nochmal einen Dr. Feelgood. Wir hatten vorhin den schon von Aretha Franklin, aber jetzt nochmal so richtig schöner Rock, ein bisschen hier Rock aus den 80ern. Motley Crue, Dr. Feelgood. Hauen wir nochmal rein. Brauchen jetzt mittlerweile aber auch einen Dr. Feelgood, die schauen alle nicht mehr gut aus, liegt auch ein bisschen am Lebenswandel, aber boah, das hier, also bei solchen Bands finde ich immer, Mensch, bitte vor mindestens 10, 15 Jahren aufhören, das hat keinen Sinn mehr, wenn sie auf die Bühne tragen lassen muss, ja, irgendwie, aber das ist ja jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, Klaus, du bist ja hier, also wirklich hier topfit und wie gesagt, bist jetzt in den letzten Zügen des Arztseins. Was nimmt man sich so davor für die Zeit danach? Ich meine, du bist ja eher umtriebiger Typ und hast hier in der Stadt auch viel zu tun und so, aber was sind so die Perspektiven?
Runterfahren.
Ja, okay.
Spaß haben mit
Kannst du das überhaupt? Also
runterfahren? Doch, ich glaube, ich kann das dann schon. Wenn ich runterfahren, mit den Enkeln Spaß haben, okay, mit den Kindern, mehr bewegen und die schönen Dinge und die angenehmen Menschen genießen.
Das ist schön. Komm, wirst du noch weiter in der Welt? Also gibt es noch ein paar Ziele? Also,
ja, ja, mit dem Wohnmobil durch Europa tuckern. In der Welt war man und jetzt will ich noch Europa kennen.
Okay, also willst du weiter weg willst gar nicht, sondern eher so ein bisschen mit dem Wohnmobil rumfahren irgendwie.
Steht bei mir eigentlich näher auf der Agenda, nähere Ziele in Europa, ja.
Okay, naja, das ist ja schön.
Irland, Island,
ja. Solche Dinge. Okay. Ja, das ist toll. Naja, da habt ihr jetzt schöne Sachen vor, das ist wunderbar. Klaus, ganz toll, sehr, sehr interessant und auch so ein toller Einblick in die Realität des Arztseins. Auch ein paar hier nachdenkliche Worte. Vielen Dank, Klaus, das war hochinteressant. Schön, dass du da warst.
Hat Spaß gemacht.
Ja. Freut mich. Wunderbar. Leute, das war die Folge Medizin Special. Heute bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de. Bitte gebt mir viel Feedback und freut euch auf die nächste Folge, die wird auch cool, weil Klaus, die kennst du auch, es kommt Johanna Kopp. Die wunderbare Johanna Kopp, wirklich eine ganz tolle Songwriterin, die war ja schon mal da, kommt jetzt wieder, hat wieder neue Single am Start, wird auch wieder live bei mir Musik machen, also da könnt ihr euch auch drauf freuen, ich freue mich schon richtig drauf, also ihr seht, es geht weiter, da geht's dann wieder, glaube ein bisschen reiner um Musik, aber das ist ja schön, dass wir so diese Mischung haben, hier themengebunden, mal wieder nur Musik, jetzt Medizin, ja super, schönen Dank Klaus. Bis zum nächsten Mal, vielleicht kommst du da nochmal, können wir Soundcheck deines Lebens noch machen oder so.
Ein berendeter Mediziner, was macht der so?
Ja, genau, alles klar. Oder übers Wohnmobil reden oder so.
Ja, genau.
Alles klar. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gell? Ciao.
Tschüss.